Die Elster ruckte erneut mit dem Kopf und starrte ihn an. Das war ein seltsamer Vogel. Entschieden seltsam. Orpheus bückte sich und warf einen Stein nach ihr. Die Elster spreizte die Flügel und stieß ein heiseres Krächzen aus.
»Oh, Meister, Meister, sie will mich zerhacken!« zeterte Eisenglanz und klammerte sich an sein Ohr. »Glasmänner mit grauen Gliedern sind sehr selten!«
Das Krächzen, das die Elster diesmal hören ließ, klang wie ein Lachen.
»Du siehst immer noch sehr dumm aus, Orpheus!«
Er erkannte die Stimme sofort. Die Elster reckte den Hals. Sie hustete, als erstickte sie an einem allzu gierig aufgepickten Korn. Dann spuckte sie ein, zwei, drei Körner auf seine alabasterweiße Treppe und begann zu wachsen. Cerberus duckte sich winselnd hinter seinen Beinen und Eisenglanz zitterte so hundserbärmlich, dass seine Glieder wie Geschirr in einem Picknickkorb gegeneinander schlugen. Die Elster aber wuchs weiter. Aus Federn wurden schwarze Kleider, graues, fest zurückgestecktes Haar, Finger, die hastig die Körner zählten, die der Vogelschnabel auf die Treppe gespuckt hatte. Mortola sah älter aus, als Orpheus sie in Erinnerung hatte, sehr viel älter. Ihre Schultern blieben gebeugt, auch als sie sich aufrichtete. Die Finger krümmten sich wie Vogelkrallen, ihr Gesicht war eingefallen unter den hohen Wangenknochen und die Haut hatte die Farbe vergilbten Pergaments. Die Augen aber stachen immer noch und ließen Orpheus den Kopf einziehen wie einen gescholtenen Jungen.
»Wie geht das?« stammelte er. »In Fenollios Buch steht nichts von Gestaltwandlern geschrieben, nur den Nachtmar...«
»Fenollio, was weiß der schon?«
Mortola pflückte sich eine Feder vom schwarzen Kleid.
»Alles wechselt die Gestalt in dieser Welt. Nur müssen die meisten dafür erst einmal sterben. Doch es gibt Mittel.«
Und bei diesen Worten ließ sie die Körner, die sie aufgesammelt hatte, sorgsam in einen ledernen Beutel fallen,
die einen von der eigenen Gestalt befreien, ohne dass man dazu die weißen Frauen braucht.
»Tatsächlich?« Orpheus begann auf der Stelle darüber nachzudenken, was für Möglichkeiten das für diese Geschichte eröffnete, aber Mortola ließ ihn nicht zum Denken kommen.
»Du hast es dir fein eingerichtet in dieser Welt, nicht wahr?«
gurrte sie, während sie an seinem Haus emporblickte.
»Doppelauge, der milchbärtige Händler von jenseits des Meeres, der mit Einhörnern und Zwergen handelt und dem neuen Herrn von Ombra jeden Wunsch von den Augen liest. Nun, wenn das nicht mein lieber Orpheus ist, dachte ich mir, hat es offenbar doch geschafft, sich selbst herzulesen. Und sogar den abscheulichen Köter hast du mitgebracht.«
Cerberus bleckte die Zähne, aber Eisenglanz zitterte immer noch. Glasmänner waren wirklich absurde Geschöpfe. Und Fenollio war auch noch stolz auf sie.
»Was willst du von mir?«
Orpheus gab sich alle Mühe, überlegen und kühl zu klingen und nicht wie der kleine verschreckte Junge, zu dem er in Mortolas Gegenwart allzu leicht wurde. Sie machte ihm immer noch Angst, er musste es zugeben. Schritte klangen durch die Nacht. Vermutlich eine der Patrouillen, die der Pfeifer durch Ombra streifen ließ, aus Sorge, der schwarze Prinz könnte doch einen Weg finden, seinen edlen Mitstreiter zu befreien.
»Empfängst du deine Gäste immer vor der Tür?«
zischte Mortola.
»Los, lass uns endlich hineingehen!«
Orpheus musste den bronzenen Türklopfer dreimal gegen das Holz schlagen, bevor Oz ihnen öffnete. Verschlafen blinzelte er auf Mortola herab.
»Ist das der Schrankmann aus der anderen Welt oder ein neuer?«
fragte Mortola, während sie sich mit raschelnden Kleidern an Oz vorbeischob.
»Es ist ein neuer«,
murmelte Orpheus, während sein Kopf sich immer noch darüber klar zu werden versuchte, ob es gut oder schlecht war, dass sie zurück war. Hatte es nicht geheißen, sie sei tot? Aber auf den Tod war in dieser Welt ja kein Verlass, wie sich immer öfter zeigte. Was beruhigend und beunruhigend zugleich war. Er führte Mortola nicht in die Schreibkammer, sondern in sein Empfangszimmer. Die Alte sah sich darin um, als gehörte jeder Gegenstand ihr. Nein, vermutlich war es nicht gut, dass sie zurück war. Und was wollte sie von ihm? Er konnte sich vorstellen. Mortimer. Bestimmt wollte sie ihn immer noch töten. Solche Vorsätze gab Mortola nicht so leicht auf, vor allem wenn es um den Mörder ihres Sohnes ging. Aber in diesem Fall würden ihr wohl andere zuvorkommen.
»Nun ist er also tatsächlich der Eichelherr«, stieß sie hervor, als hätte Orpheus seine Gedanken laut ausgesprochen. Wie viele lächerliche Lieder wollen Sie noch über ihn singen? Feiern ihn als Ihren Retter, als hätten wir ihn nicht erst in diese Welt gebracht. Und statt dass der Natternkopf ihn jagen lässt, nachdem er seine besten Männer auf dem Natternberg erschlagen hat, gibt er erst einmal Mortula die Schuld für sein Entkommen und dafür, dass ihm nun das Fleisch auf den Knochen fault. Ich wusste gleich, dass es das leere Buch sein muss. Ja, Zauberzunge ist verschlagen. Aber sein Unschuldsgesicht täuscht sie alle. Und die Natter hat nicht ihn, sondern mich den Folterknechten übergeben, damit sie den Namen des Giftes aus mir herausquälen. Die Schmerzen spüre ich immer noch. Doch ich habe sie überlistet, habe mir Körner und Kräuter bringen lassen, um angeblich ein Gegengift für ihren Herrn brauen zu lassen und mir stattdessen Flügel verschafft, um ihn davonzufliegen. Den Winter habe ich belauscht, um den Buchbinder zu finden und das Geschwätz auf den Märkten, habe erfahren, dass er nun tatsächlich den Räuber spielt und dass der schwarze Prinz ihm ein Versteck gesucht hat. Es war ein gutes Versteck, doch ich habe es gefunden.